Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Heute am Freitag sind wir mit dem Kompressor Wochentalk am Start. Wie immer mit zwei herausragenden Gästen. Das sind heute die Journalistin und Autorin Laura Ewert und der Kunstprofessor und Kritiker Jörg Heiser. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Also Laura, du beschäftigst dich mit der neuen KI-gestützten Kamerabrille von Meta, auch weil Kylie Jenner dafür Werbung macht. Warum ist das wichtig?
Naja, wir machen uns immer so ein bisschen lustig über die Kardashians, aber wir sollten das nicht tun, denn die haben einen unheimlich großen Einfluss auf uns. Kylie Jenner hat nicht nur den Lipfiller weltweit bekannt gemacht, so dass sich Massen von Frauen optisch verändern und dass sie jetzt eine Brille bewirbt, mit der man heimlich Fotoaufnahmen oder Videoaufnahmen machen kann. Das wird sehr viel verändern, nämlich die Art, wie wir Medien nutzen. Das wird verändern, wie wir Medien sehen. Es wird unser ganzes Zusammenleben verändern, würde ich sagen.
Sehr spannendes Thema. Jörg, du hast dich mit dem Wegbrechen des mittleren Marktes für Musik, aber auch für Kunst und Literatur beschäftigt. Also dass zum Beispiel nur noch die Stars der Branchen eigentlich finanziell abräumen. Also du wirst den Kulturpessimisten gewissermaßen geben.
Ja, total. Es war schon immer meine Lieblingstätigkeit. Neben Ernst, also es ist einfach auffällig, dass es in allen genannten Sparten Kunst, Musik, Literatur gerade gleichzeitig überall sozusagen die Alarmglocken angehen. Dass das jetzt nochmal so richtig erdrutschartig diese mittleren Märkte wegbrechen. Und zwar vordergründig aus unterschiedlichen Gründen, weil es ja auch unterschiedliche Märkte sind. Kunst sammeln ist was anderes als Bücher kaufen. Aber dennoch gibt es, so meine These, gemeinsame Gründe, die über diese Sparten hinweggreifen. Und das hat was mit dem Publikumsverhalten und deren Interessen zu tun.
Und auch das wird uns alle dann am Ende betreffen. Laura, Reality-Star und Fashion-Ikone Kylie Jenner bewirbt seit letzter Woche eine Brille, mit der man heimlich Aufnahmen machen kann und die einem KI-gestützte Infos ins Ohr flüstert, zu allem eigentlich, was man da sieht und was man liest.
Hey Meta, take a picture. Hey Meta, turn it up. Hey Meta, translate this.
Nun gibt es diese Art Smartbrillen ja eigentlich schon länger. Durchgesetzt haben sie sich noch nicht wirklich. Also warum sollte jetzt diese mehr Erfolg haben als die Vorgänger?
Also Kylie Jenner hat über 382 Millionen Follower. Sie hat allein 3 Posts dazu gemacht. Ihre Mutter hat auch nochmal 50 Millionen Follower. Auch die hat diese Brille beworben. Die Kardashians sind ja die Familie, die die Serie Keeping Up with the Kardashians macht, wo sie sich mit der Kamera verfolgen lassen beziehungsweise ihr Leben skripten lassen und das als echt verkaufen. Das heißt, die sind mit Überwachung aufgewachsen. Die haben uns auch diese Form der distanzlosen Starbetrachtung näher gebracht. Und wenn Kylie Jenner diese Brille nun nicht nur bewirbt, sondern auch mit ihrer Stimme bereichert, sie nutzt, das sieht man jetzt schon in den Post, dann wird sie verändern, was sie für Content schafft. Wir sehen nicht nur, was sie fotografiert, sondern wir sehen mit ihren Augen. Und ich denke, die Generation, die Kylie Jenner anspricht, ist ziemlich bereit dafür.
Und was wäre dann daran erstmal per se problematisch?
Also diesen Post, den ersten Post, den sie zu diesen Brillen geschrieben hat, der ist durchaus kritisch kommentiert worden. Da hat jemand 277 Mal das Wort Fascist drunter gepostet. Andere bezeichnen es als pädophilen Brille. Von Überwachungskapitalismus ist die Rede. Wir sprechen über Meta, und das ist die Firma, die WhatsApp besitzt, die Instagram besitzt, die Threads besitzt, die Facebook besitzt. Das heißt, alles, was da aufgenommen wird, und zwar freihändig, wie der Konzern das nennt, und nicht heimlich, wie die Kritiker das nennen, nämlich mit einem flüsternden Befehl, kann man eben Aufnahmen machen und kein Mensch sieht es. Das kann sofort gepostet werden. Das finden manche Menschen nicht so schlimm. Ich finde es ziemlich unangenehm.
Also natürlich wird dann auch mal gesagt, dass das alles im Einklang mit Datenschutzbestimmungen, wie immer das dann am Ende aussehen soll. Vielleicht, Jörg, was sind deine Gefühle, wenn du das so siehst?
Mir wird ganz anders. Es ist gruselig. Es wird ja auch schon seit Monaten über diese sogenannten Riz-Videos berichtet, also wo Typen, meistens sogenannte Pickup-Artists, also eigentlich sexuell gewaltausübende, übergriffige Typen auf Frauen ungefragt zugehen. Und die haben dann meistens dieses Lämpchen, das angehen soll, wenn man mit der Metabrille filmt, überklebt oder sonst wie ausgeschaltet. Mhm. Und tun dann so, als ob sie nur ein harmloses Gespräch führen, während sie halt in Wirklichkeit Content produzieren, den sie am besten auf TikTok hochladen oder wo auch immer. Und da gab es auch schon mehrere Fälle, wo Frauen dann versucht haben, das wieder entfernen zu lassen. Und TikTok hat sich blöd gestellt oder hat es nur teilweise getan. Also es ist ein großes Problem, nicht zuletzt auch ein juristisches, aber vor allem geht es letztlich um digitale Gewalt.
Die wir jetzt auch schon ja sehr häufig sehen. Also gerade diese Videos werden auch bei Facebook in die Timeline gespült und ich mich auch tatsächlich so, dass ich mich auch tatsächlich oft frage, was ist das jetzt eigentlich für ein Video? Was soll das aussagen? Also wo einfach nur eine Frau gefilmt wird, wie auch immer, wahrscheinlich ist sie körperbetont angezogen oder irgendwas, aber letztlich gibt es ja gar keinen Content, außer dass diese Frau eben irgendwo ist und irgendetwas tut. Das dürfte natürlich durch die Brillen massiv zunehmen. Die Frage ist, also die Entwicklung, gerade wenn auch die Jenners und Kardashians sich da jetzt verstärkt mit dranhängen, wird nicht aufzuhalten sein, aber einmal mehr würde ich sagen, muss ja unser Maßstab sein, diese Technik nicht mehr verhindern zu können oder zu wollen, sondern eigentlich den Umgang damit anders zu gestalten. Und wahrscheinlich sind wir da auch schon weiter im Thema drin, oder Laura?
Ich weiß nicht, ob wir da schon weiter im Thema drin sind und ich weiß nicht, wie weit das überhaupt noch zurückzudrehen ist. Es gibt ein Buch, was gerade in Amerika erschienen ist, Deconstructing the Kardashians von der Autorin MJ Corey. Die hat einen Instagram-Account gestartet 2018, der heißt Kardashian Colloquium. Und sie hat sich da die Kardashians und die Jenners sehr genau angeschaut und sich angeschaut, wie sie die Medien verändern, welche Einflüsse sie haben. Die hat, das ist 370 Seiten lang, die liest dafür Adorno und Benjamin Foucault und alle französischen Medientheoretiker und legt sehr genau dar, die Geschichte der amerikanischen Medien, die dann natürlich auch zu unserer Geschichte werden und wie die Kardashians da reinpassen. Also die ist auch ziemlich geschockt von dieser Werbetätigkeit von Kylie und sagt, das ist ein Turning Point. Also das wird sehr, sehr viel verändern. Wir werden jetzt auch bei den Kardashians nochmal ganz andere Inhalte sehen. Wir müssen uns mal vorstellen, wie Instagram unser Sehen und unseren Bilderfluss verändert hat. Wir müssen uns anschauen, wie die Filter, die auch die Kardashians groß gemacht haben und berühmt gemacht haben, wie die unser Sehen verändern. Wir müssen uns anschauen, wie TikTok verändert hat, wie sich junge Menschen durch die Stadt bewegen. Also plötzlich sehen wir überall Gruppen tanzender Kids. Das ist natürlich total schön, aber ich will damit nur sagen, es hat einen starken Einfluss. Und diese Nähe, die dadurch suggeriert wird, die wird ja auch nur suggeriert, um uns weiterhin Produkte zu verkaufen. Und das ist eine superreiche Familie, die uns erzählt, wie wir auszusehen haben, wie unsere Po's auszusehen haben, wie unsere Lippen auszusehen haben. Die haben das hingekriegt mit Schönheitseingriffen, die wir als normale Menschen uns niemals leisten werden können. Und ich finde, es ist ein Punkt erreicht, wo man das nicht mehr lustig finden kann. Mhm. Und auch wirklich nichts mehr Schönes an den Kardashians entdecken sollte.
Also man kann eigentlich voraussehen, dass wenn jemand mit dieser Brille rumläuft und diese Videos würden ja dann entsprechend überall ständig präsent sein, dass dann praktisch ständig kommentiert wird, wie sieht XY aus, was hat er an, die KI liefert den nötigen Informationen gleichzeitig in Echtzeit mit dazu, so ungefähr von wem, ne, wem, welche Firma hat diesen Rock hergestellt, den will ich auch haben, etc. Also das wird auch unsere ganze Mediennutzung völlig verändern, oder?
Es gab in den 70er Jahren auch in Bravo oder Stern so kleine Anzeigen für angebliche Röntgenbrillen, das waren so Brillen, wo sich dann so Männerfantasien, dass man dann durch die Brille guckt und dann Frauen nackt sieht. Mm. Natürlich völliger Quatsch, aber es war
so
tatsächlich.
Filme und sowas.
Ja, das war irgend so ein Gimmickprodukt. Mm. Und das zeigt, dass das irgendwie so eine phantasmatische und auch voyeuristische Ebene natürlich hat. Und ich würde aber daran erinnern, dass das eigentlich auch eine militärische hat. Also wo werden solche Brillen besonders bisher eingesetzt? Im Militärbereich, also mit Augmented Reality. Mhm. Ich kann den Gegner, den Feind lokalisieren, kann ihn identifizieren, kann sogar Waffen und Sonstiges auf sie schicken, Drohnen und sonst was. Und im Grunde das im sozialen Bereich, im Intimbereich. Ja, also das ist im Grunde wie eine soziale Drohne. Ja, da kommt einer und nimmt mich unter sozusagen Beschuss. Und die Frage ist ja, wie die Leute reagieren. Also es gibt natürlich die, die sagen, hey, ich bin mit im Game, super, mach mal. Und dann es gibt aber natürlich viele, die da aus sehr berechtigten Gründen keinen Bock haben. Und da muss ich immer an einen Comic denken, das 2013 erschienen ist, also im gleichen Jahr, als dieser Google Glasses Fail war, weil die Google Glasses sahen einfach scheiße aus, die wollte niemand tragen. Sah so nerdmäßig aus, als ob man irgendwie Star Trek-Fan ist, im besten Falle, ja. Mhm. Und in dem Comic von Brian K. Vaughan, bekannt geworden durch die Saga-Serie, das heißt The Private Eye, Jahre 2076. Das Internet ist geburstet und jeder weiß alles über alle. Und dann wird das Internet abgeschaltet und die Leute schützen ihre Identität so streng, dass sich alle maskieren. Und zwar auch so mit so Hologramm, dass sie irgendwie einen Goldfischkopf haben oder so. Und die Geschichte handelt dann von einem Journalisten namens Paparazzo, der in irgendeine Verschwörung verwickelt ist. Aber diese Zukunftsvision, dass alle irgendwann einfach gar nicht mehr unmaskiert auf die Straße gehen, an die muss ich auch denken. Ja? Also was heißt denn das, wenn ich das Gefühl haben muss, jeden Moment, und dann muss ich noch nicht mal Hollywoodstar, ich muss einfach nur jemand sein, der keinen Bock hat, dass irgendein Fremder mich online stellt.
Und diese Brillen sehen eben heute tatsächlich so aus wie normale Fashion-Brillen. Also man kann das bei Kylie wirklich beobachten, die dann auch gerne noch im Retro-Look damit auftritt. Ja, also 60er, 70er Jahre Filmikonen-Style. Und dann ist die Frage, wenn dann dieses Lämpchen tatsächlich abgeklebt werden kann, sind wir dann mitten in dieser Dystopie, wie sie Jörg jetzt gerade geschildert hat, Laura?
Ja, ich finde, wir sollten nicht mehr über Science-Fiction-Filme sprechen, wenn wir darüber sprechen, denn es ist irgendwie jetzt Zeit. Wir haben das ja bei der KI von Twitter und Elon Musk gesehen. Ich sage natürlich nicht X, ich sage weiterhin Twitter. Aber das ist ja schon da relativ schnell gegangen, dass wir einen unheimlichen Anstieg von Deepfake-Porn hatten dadurch. Ja. Und das ist natürlich das Allerschlimmste, was dadurch passieren kann. Oder gerade auch, wenn es darum geht, pädophile Inhalte weiter zu verbreiten. Aber ich finde das schon im Gespräch zwischen euch und mir schon total unangenehm, wenn ich nicht weiß, ob die Brille, die ihr tragt, eine ist, mit der ihr mich aufnehmen könnt, wenn ich in der Nase popel. Das sind ja Kleinigkeiten, die unser Zusammenleben verändern, indem ich nachfragen muss, ist das eigentlich eine Fotobrille? Allein das sind ja kleine Veränderungen, die mir schwerfallen hinzunehmen.
Also ich sehe dann schon Straßenszenen, dass man jemanden, der von Weitem auf einen zukommt und eine Brille trägt, ausweicht und möglicherweise checkt selber, trägt er jetzt gerade eine Brille oder nicht, so wie man ja jetzt schon bei allen Texten und Bildinhalten ständig fragt, ist das KI oder ist das echt? Also wir werden ständig vermutlich Unterscheidungsprozesse selber ausfechten müssen, in welcher Situation wir uns gerade befinden und welche möglichen Gefahren da lauern. Das wäre natürlich wirklich katastrophal. Also wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, MJ Corey, hast du ja eben angesprochen mit ihrem Buch, die eben die Kardashians analysiert und seziert und feststellt, dass die sich da offensichtlich unkritisch an diese Technologieentwicklungen vorne dran heften. Sind die denn, die haben ja selber auch Kinder, sind die denn in keiner Weise sich dieser Entwicklung bewusst und was kann man eben tun, um sie als Vorbilder gewissermaßen auszuschalten?
Ja, das ist eins der häufigsten Argumente unter dem Post auch. Kylie sei doch selber Mutter. Ja, also das finde ich, das ist, kann man, glaube ich, ganz gut abspalten, wenn man auch komplett seinen Körper so gemacht hat, dass die Tochter sich fragen muss, was ist eigentlich davon vererbbar und was nicht, ab einem bestimmten Punkt. Also wie gesagt, die Kardashians sind aufgewachsen, Kylie ist aufgewachsen, ich weiß gar nicht, ab Kind, weiß nicht, ab welchem Alter sie gefilmt wurde. Die haben diese Überwachung normalisiert, ja, die haben diese Überwachung monetarisiert. Da ist man dabei, wenn die Kinder kriegen. Dass man bei der Zeugung noch nicht dabei ist, fragt man sich, warum. Das wird vielleicht auch irgendwann passieren. Wobei die ihre Kinder meistens nicht selber austragen. Aber, und auch nicht selber zeugen dann. Aber die MJ Curry schreibt in ihrem Buch ziemlich interessant, wie die Kardashians sich an das Ganze anpassen und wie sie auch immer wieder mit Tech-Konzernen in Verbindung kommen und Werbung machen für die. Also, und auch neue Technologie war immer Erzählung dieser Serie. Die haben zum Beispiel zum 40. Geburtstag hat der Vater, der verstorbene Vater von Kim, eine Rede gehalten als Hologramm. Ja, oder Kim Kardashian posiert mit Elon Musk Tesla Cybertruck. Das ist, glaube ich, egal, wenn die richtige Summe fließt, was man da macht. Also ja.
Und das war wahrscheinlich auch der relativ smarte Move von Meta bzw. deren Werbeabteilung oder den Werbeagentur, eben nachdem sie vorher auch Werbung geschaltet hatten, wo der Protagonist eher ein Mann war, der dann auch so eine Frau auf der Straße so anguckt und dann wird da irgendwas eingeblendet, augmented reality mäßig, dass in dem Fall dann eben diese schon längst problematisierte Benutzung von Typen ersetzt wird durch eine Frau, die eine Ikone ist, ja. Und da kommt ja dann noch der nächste Punkt, der mir immer wieder auffällt, ist, dass diese Brille unter anderem auch vor allem damit beworben wird, dass man sich selber im Spiegel fotografieren kann, ohne dass man eine Kamera sieht. Ne, was irgendwie so ein bisschen albern ist, aber das ist eigentlich so eine der Hauptdinge, die damit auch gemacht werden. Mhm. Also dieser berühmte Selfie im Badezimmerspiegel.
Nur, dass eben alle plötzlich Brillenträger sind, aber wo du eben Ikone auch gesagt hast, das ist vielleicht auch noch ein sehr interessanter Aspekt, finde ich, dass ja gerade Jenner und Kardashians bewusst Ikonen der Zeitgeschichte, also Marilyn Monroe oder Jackie Kennedy, in ihrem Stil imitieren, obwohl sie ja nicht annähernd als Schauspielerin oder als überhaupt Kreativmenschen Vergleichbares leisten, sondern sich im Grunde genommen diesen Stil zu eigen machen und dann als diese großen Vorbilder erscheinen und dann aber gleichzeitig ja eben auf dieser Technologieebene eine völlig andere Generation repräsentieren, die mit diesen Stars nichts zu tun hat. Also diese bewusste Nostalgieanlehnung, die soll offensichtlich, ja was eigentlich, Laura?
Ja, das ist ein bisschen weitreichend. Also Corey beschreibt einmal, dass Nostalgie hilft, Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Das ist im Grunde genommen das, was Trump auch mit Make America Great Again macht. Zurückgucken, um das, was man jetzt für einen Quatsch erzählt, glaubwürdiger zu machen. Und was die Kardashians machen, sie verkleiden sich relativ häufig als Jackie Kennedy, als Marilyn Monroe. Mhm. In der Hoffnung, dass was von diesem Star-Kult an denen dran bleibt, dran kleben bleibt.
Bis hin zu dem Kleid, ne, was sie getragen hat und dann auch noch kaputt gemacht hat,
Kim Kardashian. Ja. Und es ist auch so, dass deswegen wird sich auch mit Meta jetzt zusammentun. Die Idee ist, sich mit großen Firmen, sich mit großen Namen zu zeigen, um das alles an einem dran zu haben. Und da ist auch die Strategie, für Kontroversen zu sorgen. Ja, auch Streits mit anderen großen Stars können dafür sorgen, dass du noch größer wirst, weil du in ihrem Schein was von deren Licht mitnimmst. Also Meta ist eine super Firma, groß, riesengroß, wahnsinnig mächtig. Natürlich machen die Jenners und Kardashians mit denen Geschäfte, weil die sind sowas wie McDonald's, Disney, Coca-Cola. Das wollen die sein, das sind sie schon und deswegen tut man sich mit den Großen zusammen.
Ja, und sie sind ja gleichzeitig ihr Kunde, Klient bei der Brille, als auch ihre Plattform. Also wenn du dieselbe Person, die dir die Plattform gibt, dir sagt, zeig mal mein Produkt, dann wirst du dreimal überlegen, dass du Nein sagst.
Offensichtlich, ja. Der kapitalistische Effekt. Die angesprochene, mehrfach angesprochene MJ Corey zieht ja dann letztlich für sich auch die Konsequenz. Vielleicht hören wir mal kurz rein, was sie sagt.
It blew my mind to see that the design of media infrastructure is to always make things go faster and to bring the objects of our consumption even closer to us. And the Kardashians really track that acceleration. So what became really important to me is to encourage people to understand that history even more and resist the power of media and its saturation to like erode our will.
Also kurz übersetzt, die Mediennutzung wird immer schneller, kommt immer näher an uns heran, bis zum Handy im Bett. Das kennen wir ja alle und die Kardashians befeuern eben diese Entwicklung massiv und sie, MJ Corey, sieht das so, dass man sich dem widersetzen muss, aktiv, weil das eben tatsächlich irgendwann den freien Willen manipuliert. Also andere Gegenrezepte, als sich eben bewusst zu widersetzen, hat sie dann am Ende auch nicht, oder?
Ja, ich glaube, das liegt in unserer aller Macht, wegzuschauen. Ja, also wir haben uns jetzt sehr viele Jahre erklären lassen, warum Brazilian Buttlifts und Filler zur Normalität sind. Und wir haben uns sogar von Autorinnen erklären lassen, warum das irgendwie feministisch ist. Ich glaube, wir müssen damit jetzt ganz dringend aufhören, Trash-TV, Reality-TV irgendwie zu romantisieren und zu normalisieren. Das verändert unsere Welt und es geht um ziemlich viel.
Jörg, du hast dich mit einem Phänomen beschäftigt, das im Prinzip auch mit der Mediennutzung zusammenhängt oder zusammenhängen kann. Du hast festgestellt, dass wir in allen Kultursparten eigentlich eine Entwicklung in Richtung Extreme haben. Also entweder haben Künstler oder Schriftsteller oder Musiker mega Erfolg oder eigentlich keine Chance auf dem Markt. Und das mittlere Segment, das vorher groß und breit war, das bricht immer mehr weg. Woran vielleicht, dass wir das nochmal klarkriegen, machst du das fest?
Vielleicht ist einer der Gründe, der, über den wir gerade gesprochen hatten, also die große Rolle von Social-Media-Nutzung, ne, ist nimmt einfach schon mal rein zeitlich jeden Tag bei Leuten Stunden, bei manchen bis zu 5 oder 6 Stunden oder mehr weg. Das ist Zeit, in der man nicht Bücher liest, das ist Zeit, in der man sich nicht im Museum Kunst anguckt, das ist Zeit, in der man nicht konzentriert Musik hört und so weiter. Und das ist aber nur ein Aspekt, glaube ich. Das wäre zu wenig, alles auf die Social Media zu schieben. Mhm. Also die Beobachtung ist jedenfalls, dass in all diesen Sparten diese Diskussion gerade läuft, woran es eigentlich liegt. Ne? Und Die Beobachtung ist aber im Prinzip die gleiche, obwohl die Wege wie, also ein Buchkauf ist natürlich niederschwelliger, als sich ein Kunstwerk zu kaufen. Ne? Und das Kunstwerk kaufen ist natürlich was anderes als ein Kunstwerk angucken, aber Kunstwerke, also Leute, die Kunstwerke kaufen, sind die Voraussetzung, dass wir irgendwann im Museum oder so Kunst angucken, weil sie letztlich so der erste Schritt sind, bevor Dinge überhaupt ins Museum gelangen, ja, in der Regel. Und das geht an den Kern von Kunst, also von zeitgenössischer Kunst, wenn der Kunstmarkt nicht mehr funktioniert. Und das passiert gerade. Da gibt es einfach so dieses Phänomen, es gibt keinen Mangel an reichen Leuten. Also es gibt sogar mehr reiche Leute, aber es gibt eben dann das Phänomen, dass die dann sich sagen, warum soll ich Kunst kaufen? Also der langjährige Direktor der Art Basel, Mark Spiegler, hat gerade in der New York Times einen Artikel veröffentlicht, wo er das Problem beschreibt, dass es da eben diese ganzen Silicon Valley-Typen gibt, die eigentlich genug Geld haben und sich mal so grundsätzlich auch für Kunst vielleicht interessieren, aber dann sich irgendwann fragen, Moment, also am Kryptomarkt geht das irgendwie leichter mit den Investitionen und dieses Prestige-Effekt muss ich im Verhältnis sehen zu den ganzen Problemen mit Lagerung und wohin damit und habe ich das Richtige oder das Falsche gekauft und so weiter. Also es ist ihnen einfach zu viel Stress.
Damit sind wir
weg jetzt damit. Es verliert an diesen Nimbus, dass es irgendwas mit einer Art von Bildung oder von was zu tun hat, was über ja so reine Investitionsebene hinausweist.
Da sind wir natürlich schon bei einem, sagen wir mal, speziellen Aspekt, also dass Kunst zum Beispiel nicht mehr so in dem Maße gekauft wird oder investiert wird darin. Vielleicht, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Die Frage, ob man überhaupt noch konsumiert, also sprich normaler kulturinteressierter Mensch eben ein Buch kauft, das scheint ja eben massiv zurückzugehen. Ja, also dass man dieses mittlere Segment, da gibt es auch diesen Begriff Middle Bro. Vielleicht kannst du den nochmal kurz erläutern.
Also Middle Brow ist ein Begriff, also die sozusagen nur halb hochgezogene Augenbraue gegenüber der Highbrow. Highbrow ist der Begriff, der vorher existierende Begriff für Leute, die sich mit schwieriger Avantgarde und ja ernster Literatur, was immer das ist, intensiv beschäftigen.
Nicht zuletzt das, was wir hier im Radio machen.
Genau. Middlebrow war eigentlich so ein abschätziger Begriff, der irgendwann mal in wahrscheinlich den 50er Jahren oder so entstanden ist, wo es darum geht, ja, es gibt Dinge, die so ganz gute Qualität haben, interessant aber und populär, aber es muss dann leicht verständlich sein oder in leicht verständlichen Häppchen für so eine breite Schicht von Leuten. Typisches Produkt dafür ist Reader's Digest, das kennt man auch in Deutschland vielleicht noch, diese so eine Art Zusammenstellung von eher konservativ ausgewählten Texten von ein paar bekannten Autoren und so weiter. Oder auch polemisch die bekannte Wochenzeitschrift The New Yorker, wo Leute, die weit weg von New York irgendwo in der Provinz leben, sich über die Profiles, also die Porträts von großen Literaten irgendwie dem metropolischen Kunstleben näher fühlen. Und dieses Middlebrow war aber sozusagen eine andere Metapher, das Brot und Butter für Kunstgalerien, dass dann auch der sprichwörtliche Zahnarzt mal ein Bild kauft oder die Jungunternehmerin. Und im Literaturbereich ebenso diese sprichwörtlichen Soccer Moms und naja, so normale, in Anführungszeichen, Leute, die dann eben auch so ein John Updike Buch kaufen oder in Deutschland ein Günter Grass ja? Oder ein Heinrich Böll.
Und das ist vorbei.
Und das schwindet und zwar massiv. Also so, dass einfach klar ist, dieses Begehren, da irgendwie teilzuhaben, das bricht einfach weg. Die Leute wollen daran gar nicht, entweder nicht, oder sie kommen gar nicht mehr in die Bindung zu dem Diskurs, der dieses Angebot überhaupt mal in ihr Bewusstsein gebracht hätte.
Laura, ist das auch deine Beobachtung?
Ja, ich habe gerade kurz laut ausgeatmet, weil ich so dachte, gibt es die Leute nicht mehr oder werden die einfach nur nicht gut erreicht? Also letztendlich ist es so, wir erleben eine Verflachung von Inhalten. Das hat aber verschiedene Gründe. Natürlich ist Kim Kardashian hier auch schuld. Aber
wer sonst?
Auch Donald Trump. Nehmen wir mal Donald Trump. Der hat für sehr viele Menschen plötzlich Politik interessant gemacht, indem er sie vereinfacht hat und Politik zu etwas gemacht hat, was sich so anschaut wie ein Wrestling-Kampf. Ja? Plötzlich ist Politik Quatsch erzählen. Und genauso ist das auch bei Literatur. Plötzlich ist Literatur, wenn du 20.000 Instagram-Follower hast und dich die Agentur anruft und sagt, boah, aus dir machen wir was, hast du eine Empfindung, die wir hier irgendwie aufblasen können. Und das wird dann aber auch von uns Medien bereitwillig besprochen. Also anstatt, dass wir ein gutes Buch besprechen, besprechen wir nochmal das von der hübschen, süßen, frechen Social-Media-Maus mit ihren schönen Lippen, anstatt ein gutes Buch zu besprechen.
Naja, und dann also Moment mal. Also ich finde schon, dass wir weiterhin sehr gute Bücher besprechen.
Natürlich machen das einige. Aber es gibt wirklich Bücher, die nicht besonders gut sind und die dann plötzlich überall im Feuilleton besprochen werden.
Aber dann auch schlecht besprochen werden. Ne?
Naja.
Also ich glaube aber, dass das Feuilleton Teil des Problems ist, in dem Sinne, dass es einfach eine Leserbindung, wie es die vielleicht mal so der klassische Zeitabonnent oder die süddeutsche Leserin oder was auch immer, da sehen wir ja, dass selbst da, wo es noch einigermaßen stabil ist, wie zum Beispiel bei der Zeit, werden schon die Weichen gestellt, dass man davon ausgeht, das bricht mit den Sterberaten.
Also ja, das Bildungsbürgertum stirbt aus.
Das Bildungsbürgertum stirbt schlicht ergreifend aus und deren Kinder und diejenigen, die nicht Teil dieses Bildungsbürgertums je waren, die haben einfach nicht diesen Bezugspunkt im Sinne von, ja, das muss man mal lesen, damit man ein bisschen so auf dem Laufenden ist. Ne? So diese Vorstellung, dass das eine Teilhabe ist an Bildung oder gar das, was man im parallel zu hocharbeiten, hochlesen nennen könnte. Ja? Also dass Bildung ein Versprechen an die Zukunft ist. Also wie der Ökonom Piketty ja immer wieder sagt, man kann nicht mehr über Arbeit in Wohlstand kommen, sondern nur noch über Wohlstand, der schon existiert, also in Form von Kapital oder anderen Besitztümern. Und das heißt dann, warum soll ich mir die Mühe machen, diesen Scheiß da alles, diesen schwierigen Scheiß zu lesen, wenn ich davon nicht profitieren kann? Also um es mal so ganz platt zu sagen.
Also wir haben auf jeden Fall eine Entwertung von Bildung, das sehe ich auch so. Also dass viele sich fragen, warum man diesen Aufwand treiben soll und dass die Bildung offenbar nicht mehr diesen Wert an sich darstellt, das kann man, würde ich sagen, auch sagen. Also es ist nicht mehr für sich genommen wichtig oder wertvoll, dass ich meinetwegen Goethe zitieren kann oder dass ich diese Bildung mit den klassischen Griechen und Römern habe, weil ich sie an geeigneter Stelle anbringen kann, sondern ich bringe sie gar nicht mehr an, weil es gar kein Forum mehr gibt, wo ich das tue.
Du kannst sie auch nicht fotografieren, das ist auch ein Problem.
Ja, der Bund, also ich habe neulich gehört von jemandem, dass der Bund Deutscher Industrieller, das ist so ein Interessensverband, jetzt mittlerweile so Weiterbildungskurse für mittleres Management anbieten. Also, dass man sich kultivieren kann, wo dann so Einführungen in Kunst und da stattfindet, damit irgendwie so eine Form von Selbstbild auch aufrechterhalten wird, weil das einfach nicht mehr selbstverständlich ist, dass das tatsächlich bei nachwachsenden Generationen irgendwie als Teil eines Selbstverständnisses gesehen wird.
Nun kann man sagen, das ist natürlich jetzt kulturpessimistisch in gewisser Weise. Generationenkritik hat es auch von unseren Eltern und Großeltern gegeben. Eine Verflachung wird seit Menschengedenken beklagt. Die Frage ist, ob man dann nicht irgendwann die Kurve kriegt. Ich frage mich eher, wo diese Konsumenten jetzt hingehen. Also ist das wirklich, sind das wirklich die Leute, die nur noch Social Media konsumieren? Oder hat das in gewisser Weise natürlich auch eine Berechtigung, dass ich sage, okay, aber ich brauche diesen Bildungsballast an vielen Stellen nicht mehr und ich muss nicht mehr kryptische Bücher in der Unibibliothek lesen, die nur noch mit Fremdwörtern arbeiten, die ich erstmal nachschlagen muss, sondern ich habe tatsächlich einen viel direkteren Zugang durch eben neue Medien, durch KI etc. und kann mich auf viel wesentlichere Dinge dann auch konzentrieren, muss nicht sozusagen endlose Schleifen drehen, um auf letztlich dann lebensnahe Inhalte zu kommen.
Also ich glaube, das Problem ist delegiertes Denken. Also wenn ich KI glaube, KI kann das für mich machen, heißt es, dass ich quasi will, dass KI sich den Teil, den man mal Bildung genannt hat, für mich übernimmt. Das heißt aber, dass es nicht in meinem Kopf ist. Das kann man von mir aus gerne kulturpessimistisch denken. Ich bin auch damit aufgewachsen, dass das Wort Kulturpessimismus so eine Art Scare-Wort war. Das war irgendwie uncool, weil man dann gegen Pop ist. Ne? Aber wir sind halt an einem Punkt, wo Dinge umschlagen. Also das haben wir auch bei Covid erlebt. Ne? Also dass Dinge so Sachen, so Ideen wie Querdenker plötzlich ganz woanders stehen. Also damit muss man sich in diesen Zeiten, in denen wir leben, tatsächlich auseinandersetzen, dass Dinge, die wir lange so, kennen wir schon, nochmal eine andere Bedeutung bekommen. Und auch der historische Kulturpessimismus war ja nicht in allen Punkten falsch, wenn man so an den Aufstieg des Faschismus denkt beispielsweise.
Na, ich glaube, man muss gucken, dass man nicht nur über Bildung spricht, sondern eben auch über Konsum von Medien und von Kunst und Kultur. Also ich glaube, die Leute konsumieren das weniger, einmal weil sie Katharsis woanders finden. Also Entertainment wird im Scrollen geschaffen. Du musst dafür eigentlich nicht mehr rausgehen. Das andere ist, wenn es um das Kunstkaufen geht, was übrigens auch noch funktioniert. Also ich war in Basel auf der Messe und habe mit einem jungen Galeristen gesprochen, auch über diese Entlastungswelle bei der großen Galerie Pace. Die hat sehr viele Mitarbeiter rausgeschmissen und sehr viele Künstler. Der hat gesagt, das interessiert ihn alles nicht. er lebt in einer ganz anderen Welt, denn er verkauft Bilder unter 10.000 Euro und dafür gibt es auch noch einen Markt. Also ich glaube aber, dass die Menschen grundsätzlich weniger kaufen, weil sie gar nicht mehr so viel bei Kunst zumindest besitzen müssen. Denn sie gehen auf Ausstellungen, sie machen 3-4 Fotos, sie machen ein Selfie und posten das. Das heißt, du musst es eigentlich nicht mehr unbedingt besitzen. Und das andere Ding ist auch bei dem Konsum von Medien der Wegbruch der finanziellen Möglichkeiten der Mittelklasse.
Aber Sammeln war mal nicht nur bloß Besitzen, sondern es war auch, sich einen Zugang zu verschaffen, zum Austausch mit KünstlerInnen, mit GaleristInnen, Teil eines sozialen Gefüges zu werden, wo man auch ein bisschen so der Gönner oder die Gönnerin ist.
Und das passiert auch noch.
Ja, aber eben nicht mehr in dem Maße. Also Galeristen, frankly speaking, sind nicht ehrlich mit Journalisten. Ja, die sagen immer, ja, bei mir läuft's super. Aber ich habe auch mit Leuten gesprochen, die mal so diese Fassade fallen ließen und sagen, bei uns läuft gerade gar nichts. Also in New York gibt es so richtig so diesen berühmten Tumbleweed, der durch die Galerien geht. Und zwar nicht, weil die Reichen kein Geld mehr haben oder es ihnen reicht, die Kunst zu fotografieren, sondern weil es einen Clusterfuck sozusagen gibt von Gründen, die dazu führen, dass die Leute momentan nichts kaufen. Es hat was mit dem Finanzmarkt zu tun, es hat was mit Krisenstimmung zu tun, es hat aber auch was zu tun mit bestimmten politischen Verwerfungen in der Kunstwelt, Stichwort Nahost. Es hat was zu tun, und das glaube ich ist aber der Hauptgrund, damit, dass eine Generation von SammlerInnen einfach stirbt, die seit den 60ern gesammelt haben, 70er oder 80er, und dass deren Kinder eher damit beschäftigt sind, den Plunder loszuwerden, als damit selber in die Fußstapfen zu treten.
Also die Beobachtung kann ich auch machen, auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, was das dann am Ende für Auswirkungen hat für die Kreativen, für die Künstler. Wir hören mal kurz rein, was Hito Steyer, die berühmte Künstlerin, sagt.
This medium of contemporary art as a kind of tax evasion mechanism and, you know, reputation enhancement is no longer really necessary because, you know, betting markets are starting to take that function in a much more easy and frictionless way. So I think that maybe, you know, I mean, it will still hang on for a while, but the function it had, that's not going to come back, I'm afraid.
Ja, so Hito Steyer macht sich da offenbar auch keine Illusionen. Also dass dieses, ja, was sie sagt, Reputationsoptimierung durch Kunst kaufen, das sei nicht mehr notwendig, weil man ja viel leichter investieren kann in Krypto und Ähnliches. Also das alles sei viel unkomplizierter, und wenn es eben nicht mehr einen Wert an sich darstellt, dieses Bild bei sich zu Hause hängen zu haben, dann hat das eben entsprechende Auswirkungen. Vielleicht müssen wir da nochmal klarkriegen, Laura, da hast das ja auch so ein bisschen angezweifelt. Sind wir an dem Punkt, wo wir wirklich in eine kreative Krise, in eine kulturelle, in eine Bildungskrise reinschlittern, weil das eben sich alles so krass verändert?
Ach, vielleicht sind wir da schon. Aber das ist tatsächlich schwierig für Menschen, die davon leben müssen, weil eben dadurch, also im Literaturbetrieb zum Beispiel, wird dann halt auf große Stars gesetzt, und die, aus denen Stars werden können, die kriegen dann wirklich Verträge angeboten, von denen man keine Bücher schreiben kann. Ja, da wird dann für ein Buch 9.000 Euro bezahlt. Davon kann man nicht leben. Das ist unmöglich. Mhm. Und das wird was verändern, auf jeden Fall. Man merkt es jetzt schon, ich kann das als freie Journalistin sagen, es ist sehr viel schwerer geworden, vom Schreiben leben zu können. Und es wird natürlich auch weiterhin eine Veränderung von Ästhetik und Geschmack geben.
Also ich stimme zu, also das ähnliche Phänomen in der Musik, Popmusik und so weiter. Also die großen Hype-Acts, die sich meistens vor der Zeit der Social Media etabliert haben, die können abkassieren, platt gesagt. Also bei Nick Cave zahlt man mittlerweile über 100 Euro fürs Ticket, während andere eben quasi für Umme arbeiten. Und die Literatur, Leute, die jetzt einen Roman schreiben, müssen davon ausgehen, dass sie in 95% aller Fälle für Umme schreiben, also für nix, für kein Geld. Und wer Kunst macht, kennt das schon länger, ja, also bildende Kunst. Und dann gibt es so diese wenigen, die dann plötzlich so den Jackpot irgendwie so eine Hype-Karriere machen.
Also wird das
die gibt
so eine
es auch jetzt noch. Ja. Es gibt auch jetzt noch zum Beispiel am Kunstmarkt irgendwelche Auktionsrekorde. Aber das sind eigentlich so Strohfeuer oder so letzte Feuerwerke, bevor das ganze Ding einfach. Und ich denke, dass wir gerade das schon erleben, beziehungsweise dass es eigentlich schon stattgefunden hat, dass es nur noch nicht berichtet wird, weil eben keiner so richtig gerne offen drüber reden will, was da gerade abgeht. Und in der Literatur ist es halt sozusagen immer noch so, dass dieses Versprechen, und das, da sind wir ja dabei, dass Weil du hast ja zu Recht gesagt, wir müssen über den Konsum sprechen, nicht nur über Bildung. Und ich glaube, aus dem Konsum, wir haben ja so diese Schlüsselbegriffe aus den 90ern, Prosumer, also Produzenten, die gleichzeitig Konsumenten sind. Und das ist ja tatsächlich so, dass es erstaunlich ist, wie viele junge Leute immer noch SchriftstellerInnen oder KünstlerInnen werden wollen, obwohl sie natürlich eigentlich wissen, wie schwierig dieser Weg, wenn nicht sogar unmöglich dieser Weg ist.
Also ich würde behaupten, er war nie einfach, aber wahrscheinlich sind die Bedingungen schlechter denn je. Ja. Dennoch würde ich auch da ins Feld führen, es gibt immer wieder Subkulturen letztlich, die entgegen jeglicher Vorhersage und vor allen Dingen gegen jegliche Möglichkeit, das zu monetarisieren, irgendwie sich trotzdem in Gegenden bewegen und die überhaupt nicht zukunftsfest erscheinen und am Ende dann einige von ihnen eben doch Erfolg haben und plötzlich sich aus einer ganz anderen Richtung was entwickelt. Also ich würde das sozusagen noch nicht ganz aufgeben, aber andererseits ist es doch, glaube ich, das können wir jetzt im Gespräch so feststellen, ist es natürlich eine wahnsinnige Verarmung, oder? Also wenn wir dieses ganze mittlere Feld, was eben keine Chance hat am Markt mehr, jetzt verlieren und immer mehr Menschen sich nur noch darum kümmern, ob sie überhaupt eine Monetarisierungsmöglichkeit haben, dann wird das zu einer Verarmung führen.
Ja, mir fällt dabei ein, der Bachmann-Preis, da hat der Spiegeljournalist Xaver Kranach geschrieben, dass es teilweise grotesk langweilig war und von Krise Literatur gesprochen, auch weil die Sprache dort sich immer mehr am Journalismus orientiert habe. Und wenn ich mir dann zum Beispiel angucke, wie das beworben wird, wie die Social-Media-Beiträge vom Bachmann-Preis selber gemacht sind, das ist so blöd, dass man sich fremdschämt und selbst nie wieder eine Zeile schreiben möchte. Also man merkt das alles jetzt schon und ich würde auch widersprechen, es gibt auf jeden Fall Subkultur immer wieder, aber die wird mittlerweile so schnell monetarisiert, weil natürlich jeder davon träumt, Geld zu verdienen, dass sie sich nicht lange hält. Ich glaube, ich würde keine wirkliche Subkultur einfallen, die sich der Monetarisierung entgegenstellt, außer vielleicht der Punk immer noch.
Also euer Gegenrezept?
Tote Hosen, neue Platte. Ja, ist kein Punk mehr, aber es kommt immer noch mit dem althergebrachten Punk. Ich musste eigentlich an so Internet-Subkulturen, auch auf Instagram und so denken, von Leuten, die so Fans sind. Also Fankulturen gibt es immer noch, also es gibt ja auch Fanliteratur, also vor allem Genre-Literatur, Science-Fiction, Fantasy und so weiter. Und ich bin so ein Fan von Science-Fiction und Fantasy-Literatur in Maßen. Also ich lese auch nicht alles, aber es ist ein Teil meiner Lektüre. Und da habe ich festgestellt, dass ich die besten Tipps tatsächlich bei Insta-Influencern finde. Und da gibt es dann auch wirklich so eine Ebene, wo man merkt, da kommt jetzt so eine Verfeinerung rein, wo es dann wirklich darum geht, dass dann Leute auch mal erklären, warum das jetzt ein besseres Buch ist als das, also das, was man so Kritik nennt. Und zweitens dann auch anfangen, klassische Literatur da so mit reinzumischen, wo sie sagen, naja, also das beruht ja eigentlich auf dieser Art von Erzählung, also ich Melville oder sowas, Herman Melville. Und da habe ich das Gefühl, man sollte nicht unterschätzen, dass es nach wie vor Leute gibt, die diesen Wissenshunger haben und denen es nicht reicht, sozusagen die Auseinandersetzung mit Kultur nur über Konsum zu führen. Ja? Also wir haben vorhin von delegiertem Denken gesprochen und delegiertes Rezipieren ist halt auch scheiße auf Dauer.
Abschließend stellen wir fest, am Ende ist Markt und Konsum und ja letztlich Kapitalismus im Prinzip das Urproblem, was uns in diese Situation hineinführt und immer mehr hineinzuführen scheint. Und vielleicht abschließend nur noch, was wäre eure Antwort, euer Gegenrezept, Sozialismus?
Es gibt ja noch was anderes als Sozialismus, als Gegenrezept zum Kapitalismus. Das sollte man sich nicht einreden lassen, dass es nur das eine oder das andere gibt. Ja, man landet immer dabei, ne? Der Kapitalismus ist schuld. Immer bei diesen Debatten landet man da. Lass uns doch mal was anderes probieren. Aber ich sage, es gibt noch gute Literatur, es gibt noch gute Kunst, es gibt noch gute Musik. Wir sollten mehr dahin schauen, anstatt zu den Kardashians. MJ Corey als Buch kann ich zum Beispiel sehr empfehlen. Das wird ein Standardwerk der Medientheorie werden.
Ja, wenn ich dann auch noch eine Buchempfehlung loswerden darf, Enchantification von Cory Doctorow, der erklärt uns, glaube ich, ganz gut, warum das alles gerade vor die Hunde geht. Also Enchantification heißt auch im Deutschen so, die deutsche Übersetzung. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht übersetzen, das Wort. Ich glaube, dass das Buch zeigt, es gibt kapitalistische Mechanismen, die eher so eine Art Hyperkapitalismus sind, der dann irgendwann in sowas wie Tech-Faschismus umschlägt. Das heißt, der Staat wird einfach systematisch zerschossen. Und da kommt das neben Kapitalismus und Sozialismus vielleicht das dritte Stichwort ins Spiel, nämlich Demokratie. Und Demokratie besteht daraus, dass eben das Demos, das Volk, auch noch was mitzureden hat und nicht irgendwie so 3-4 Oligarchen und ein tyrannischer Milliardär oder Präsident oder was auch immer. Ja, ob das jetzt, ob der dann Putin oder Trump heißt oder Xi Jinping. Also das ist einfach, also das ist das Problem.
Solange das Volk dann eben auch das erkennt und sich wieder auf was anderes besinnt. Ich würde sagen, an dieser Stelle sind wir am Ende. Das war der Popkultur-Wochentalk im Kompressor mit Laura Ewert und Jörg Kaiser. Vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch und schön, dass ihr dabei wart.
Vielen Dank.
Danke.